Gestern hatten wir uns mit Kapitel 6 befasst, in dem der Apostel das Thema der Gerechtfertigte und die Sünde bespricht. Heute Morgen kommen wir zu Kapitel 7, in welchem er über den Gerechtfertigten und das Gesetz spricht. Zuerst eine Übersicht über das Kapitel, die Gliederung. Das Kapitel kann verschieden aufgeteilt werden. Ich habe es in vier Abschnitte aufgeteilt. Die Verse 1 bis 6 sprechen von der Beziehung zum Gesetz, der grundsätzlichen Beziehung zum Gesetz, der grundsätzlichen Beziehung des Gerechtfertigten, des Christen zum Gesetz Moses, zum Gesetz Gottes, welches ja auch im Gewissen einen Niederschlag findet. Zweiter Abschnitt, die Verse 7 bis 14, dort beschreibt der Apostel eine Begegnung mit dem Gesetz. Eine Begegnung, die sowohl schmerzlich als aber doch lehrreich ist. Im dritten Abschnitt, den Versen 14 bis 20, spricht er von neuer Erfahrung mit dem Gesetz. Und im letzten, den Versen 21 bis 25, in diesem Abschnitt haben wir das Ergebnis seiner Erfahrungen. Befassen wir uns mit den ersten 6 Versen über die grundsätzliche Beziehung des Gerechtfertigten zum Gesetz. Wir lesen die ersten 3 Verse zuerst. Seid ihr darüber in Unkenntnis, Brüder? Denn ich rede zu Gesetzeskundigen, dass das Gesetz über den Menschen Herr ist für die Länge der Zeit seines Lebens. Denn die dem Manne unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den lebenden Mann gebunden, wenn es ihr Mann ist. Dieser Text ist nicht eine ausführliche Besprechung über Ehe, Ehescheidung, Wiederverheiraten und so weiter. Die Absicht des Textes ist eine ganz besondere. Sollte der Mann aber sterben, ist sie dem Gesetz des Mannes enthoben, das heißt dem Gesetz, das den Mann betrifft, nicht dem Gesetz, das der Mann erlässt oder erlassen hatte. Nicht der Mann ist das Gesetz oder gibt das Gesetz, sondern er und die Frau stehen beide unter einem Gesetz. Aber was dieses übergeordnete Gesetz betrifft, ist sie jetzt frei, weil ihr Mann gestorben ist. In Bezug auf die Ehe ist sie frei. Dann wird sie also, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Sollte der Mann aber sterben, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist. Paulus legt offenbar Wert darauf, dass hier Klarheit besteht, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Diese Verse beginnen mit einer wegweisenden Frage. Seid ihr darüber in Unkenntnis? Diese Frage ist in sich eine leichte Rüge, nicht eine starke, aber für die, die in Rom nicht gesetzeskundig sind, beziehungsweise nicht über diesen besonderen Fall kundig sind, trifft eine Schuld. Paulus erwartet, dass Christen, auch junge Christen, ihre Bibel kennen bzw. dabei sind, ihre Bibel kennenzulernen. Dieser Satz ist sehr wichtig. Wir sollten in Kenntnis sein. Wir sollten die Schrift kennen. Diese Kenntnis wird erworben durch Lesen. Wenn Jesus die Unkenntnis seiner Zeitgenossen anspricht, stellt er die Frage etwas anders. Habt ihr nicht gelesen? Hätten sie nämlich gelesen und wirklich gelesen mit offenen Augen und offenem Sinn, dann wären sie zur Erkenntnis gekommen. Das erwartet Jesus. Also, wir wollen die Schrift lesen und so lesen, dass wir sie kennenlernen und somit auch den kennenlernen, von dem die Schrift Zeugnis gibt. Also zuerst eine leichte Rüge, aber dann sofort eine Anerkennung, und zwar eine zweifache. Er nennt seine Leser Brüder. Das ist eine Anerkennung. Er anerkennt ihr Christsein. Er spricht also zu Mitbrüdern in Christus, im Leib Jesu. Sie sind also fähig zu erkennen. Sie haben den Heiligen Geist. Sie sind in der Gnade, sie sind also fähig, Gottes Wort zu verstehen. Er darf also frei mit ihnen sprechen. Eine Anerkennung, sie sind Brüder in Christus. Brüder heißt auch, wenn er als Apostel, als ein Lehrer der Heiden, als ein Lehrer der Heiligen Schrift, als ein Lehrer der Gemeinde, wenn er diese Lesenden Brüder nennt, dann heißt das, dass er anerkennt, dass sie fähig wären, mit ihm Kenntnisse zu erwerben. Sie sind auch verantwortlich dafür, dass sie sich Kenntnisse erwerben. In jener Zeit vertraut der Apostel Jesu Christi, ob das Petrus oder Paulus oder Johannes oder ein anderer ist, traut es dem Volke Gottes zu, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Sehr wichtige Worte, und ich denke, wir kennen den Hintergrund dieser Bemerkung. Jeder Christ darf eine Bibel besitzen, sollte es, und ist fähig, aus ihr Gotteserkenntnis zu erwerben. Er nennt sie zweitens Gesetzeskundige. Auch das ist eine Anerkennung. Er spricht zu Gesetzeskundigen, das darf er voraussetzen. Nicht als hätte jeder gleiche Gesetzeskunde, als würde er gleichwohl das Wort Gottes verstehen, aber er darf voraussetzen, dass seine Lesenden im Grunde Bescheid wissen über das Gesetz als solches. Über den Fall, von dem er spricht, weiß er nicht, ob jeder genau Bescheid weiß. Aber im Allgemeinen anerkennt er sie als Gesetzeskundige. Das trifft zu für die jüdischen Christen in Rom. Die wären natürlich in erster Linie gesetzeskundig, das wäre vorauszusetzen. Aber das trifft auch zu für die Christen, die aus den Völkern kamen, die nicht jüdisch waren. Denn es ist wohl bekannt, dass die damaligen nichtjüdischen Christen starkes Interesse hatten an jüdischen Schriften. Und es interessierte sie auch andere Schriften außer den biblischen, weil der Herr Jesus, ihr Heiland, aus dem Judentum kam, interessierten sie sich für dieses Volk und ihre Kultur und ihre Schriften. Und ganz besonders natürlich über die heiligen Schriften, die den Herrn Jesus als Messias angekündigt hatten. So werden sich also auch nichtjüdische Christen interessiert haben für das Alte Testament. In Vers 2 und 3 hilft der Apostel nach mit einem Beispiel. Entschuldigen Sie, noch eine Bemerkung zu Vers 1, den letzten Teil. In der Mitte gibt er Anerkennung und dann kommt eine Auskunft, dass das Gesetz über den Menschen Herr ist für die Länge der Zeit seines Lebens. Diesen Grundsatz will er voranstellen um jetzt etwas klar zu machen über die Beziehung des Christen zu diesem Gesetz. Das Gesetz ist zuständig für lebende Menschen, behauptet er, sagt er. Dann hilft er nach, wie gesagt, mit einem Beispiel in den Versen 2 und 3. Er zeigt hier die Möglichkeit, unter eine neue Lebensordnung zu kommen. Man muss nicht unter einer bestimmten Lebensordnung bleiben. Jedoch, wie kommt man unter eine andere Lebensordnung? Wenn das Gesetz zuständig ist für lebende Menschen, solange sie leben, dann geschieht das nur durch den Tod. Verse 2 und 3. Denn die dem Manne unterstellte Frau ist mittels des Gesetzes an den lebenden Mann gebunden. Sollte der Mann aber sterben, ist sie von dem Gesetz des Mannes frei, das heißt, diesem Gesetz enthoben. Dann wird sie also, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Mir scheint, Paulus will Vers 3 ganz besonders den jüdischen Christen in Rom nahelegen. Oder auch Juden, die noch nicht bekehrt sind, aber Interesse zeigen am Evangelium und dort in den Gottesdiensten auftauchen könnten. Sie sind aber starke Anhänger des Gesetzes. Und jetzt macht Paulus ihnen klar, wie es sich verhält mit dem Christentum, mit Menschen, die Jesus nachfolgen, und dem Gesetz Moses. Er sagt, es ist unmöglich für jemanden, der unter dem Gesetz leben will, es ist unmöglich für ihn, Christ zu sein. Das geht nicht. In Gottes Augen wäre das Ehebruch. Genauso schlimm, wie eine Frau ihrem Mann untreu würde und während ihr Mann, ihr ehelicher Mann, leben würde, würde sie sich einem anderen Manne hingeben. Das wäre Ehebruch. Das heißt, etwas muss sich ändern in der grundsätzlichen Beziehung. Und an dieser Stelle will er deutlich machen, was der Tod Jesu Christi bedeutet für die Beziehung zum Gesetz. Dann wird sie also, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Sollte der Mann aber sterben, ist sie vom Gesetz frei, so dass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Manne zu eigen wird. Ihr Juden, kann er sagen, wenn ein Christ jetzt nicht unter dem Gesetz ist, und wir predigen das, ist das vor Gott ganz in Ordnung. Wir sind nicht gegen das Gesetz Moses, sagt er. Dies ist genau das, was das Gesetz Mose gesagt hat. Solange man lebt, ist man unter dem Gesetz Moses. Aber stirbt ein Teil dieser Verbindung, dann ist man dem Gesetz Moses enthoben. Und jetzt wird Paulus deutlich machen in den Versen 4 bis 6, die nun die Lehre sind zum Thema. Wir haben jetzt das Beispiel gehabt, die einleitenden Worte zuvor. Jetzt haben wir die klare Lehre. Und jetzt wird er deutlich machen, was das im Klartext heißt. In diesem Lehrabschnitt haben wir zuerst die eigentliche Lehraussage in Vers 4 und dann haben wir die Begründung und eine Erklärung. Die Lehraussage, Vers 4, und so, meine Brüder, ist es auch bei euch in Rom, wo Judenchristen neben nichtjüdischen Christen leben. Hier ist schon eine gewisse Vorbereitung auf die Thematik in Kapitel 14 und 15. Ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, ein Hinweis auf Golgatha, wo der Leib Christi des Messias am Kreuz hing und er getötet wurde. Mit ihm wurden alle, die an ihn glauben, auch getötet. Als Christus am Kreuz hing, hing ich am Kreuz. Ihr wurdet dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus. Dem Gesetz wurde Genüge getan mit dem Tode Christi, um eines anderen zu werden, der von den Toten auferweckt wurde. Jesus Christus stirbt und somit stirbt die Beziehung zum Gesetz. Das Gesetz ist nicht mehr Herr, nicht mehr König, nicht mehr das Bestimmende, das letzte Wort in meinem Leben. Der Messias ist an meiner Stelle gestorben und so bin ich dem Gesetz enthoben, sagt Paulus. Warum? Was heißt das jetzt? Wer das glaubt, dass Jesus für ihn starb und glaubt, Kapitel 10, 9 und 10, wer glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckte, jetzt haben wir einen neuen Christus gleichsam. Es ist derselbe, aber doch ein Auferstandener. Und Paulus nennt ihn einen neuen. Er ist der neue Mensch. Der alte Mensch ist gestorben, Adam in Christus. Das heißt, Christus ist sowohl der letzte als der zweite Mensch. Der letzte von der ersten Menschheit und er ist der neue Mensch, das heißt der erste der neuen Menschheit. Als letzter Vertreter gleichsam der alten Menschheit stirbt die alte Menschheit. Aber mit seiner Auferstehung entsteht ein neuer Mensch. Epheser 2, die Verse 15 und 16. Jetzt entsteht ein neuer Mensch und wer an Christi Tod und Auferstehung glaubt, wird eins durch den Heiligen Geist mit diesem Auferstandenen und dieses Neue hat jetzt seine Auswirkung auf sein Leben. Er ist jetzt vermählt, verbunden, verwachsen, eins mit diesem auferstandenen Messias. Warum? Zu welchem Zweck? Um Frucht zu bringen. Frucht zu bringen für den Gott, aus dem alles herkommt, von dem alles her ist. Er war der Ursprung dieses Planes. Gott liebte die Welt und gab seinen Sohn her. Damit wir Gott Frucht brächten, dies ist die Lehraussage. Jetzt kommt die Begründung. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten der Sündenleidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Als wir unter dem Gesetz waren, haben wir auch Frucht gebracht, aber dem Tode, weil wir dort noch unter der Sünde waren, und die Sünde bringt den Tod, und wir brachten also dem Tode Frucht. Das heißt, unter dem Gesetz zu sein, bringt den Tod. Das Gesetz muss zum Tode verurteilen, wo man als Sünder unter dem Gesetz ist. Denn es gibt keinen Menschen unter dem Gesetz, der nicht sündigen würde. Nur einer war sündlos, der an unserer Stelle diesen Weg ging. Als wir im Fleisch waren, kontrollieren Sie vielleicht Ihre Übersetzung. Wenn sie nicht stimmt, können Sie irregeführt werden. Im Fleisch ist ein Wohnort. Und dieser Wohnort ist für den Christen, den Bruder, den Paulus in Rom anspricht, Vergangenheit, nicht Gegenwart. Im Fleisch ist nicht zu verquicken oder zu verwechseln mit fleischlich sein. Im Fleisch ist etwas anderes. Ein Christ war im Fleisch, als einem Wohnort ist es aber nicht mehr. als wir waren, als wir dort wohnten. Was den Leib betrifft, kann Paulus sagen, wir sind noch im Fleisch, wir sind noch nicht angekommen. Wir merken also, das Wort Fleisch wird in verschiedenen Verbindungen, Aspekten, Nuancen verwendet. Hier geht es um den Wohnort, dem Diesseitigen, der Dynamik, um die Dynamik des Diesseitigen. Dort wohnten wir. Als das so war, wirkten der Sündenleidenschaften, das heißt, die Einladungen, die Lüsten der Sünde wirkten in uns. Wie das geschieht, wird er bald zeigen, ab Vers 7. Diese Leidenschaften kamen auf durch das Gesetz. Das ist eine schwierige Aussage, die er erklären wird müssen. Aber hier stellt er es einmal so hin. Wirkten der Sünden Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen, in unseren Gliedern. Er sagt nicht, dass die Glieder sündig sind. Er sagt, dass die Sünde dort wohnt, so wie wir im Fleisch wohnen, um dem Tode Frucht zu bringen. Das ist eine Art Begründung für Vers 4, aber wir können das nicht ausschöpfend betrachten. Wir gehen weiter zu Vers 6, wo wir eine gewisse Erklärung haben. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Wir waren unter dem Gesetz, wir waren aber gleichzeitig Sünder. Das Gesetz musste uns schuldig sprechen, musste das Todesurteil sprechen, und als Christus dieses Todesurteil auf sich nahm, an unserer Stelle starb ich mit Christus, juristisch, nicht eigentlich. Ich bin noch am Leben, deshalb ist es möglich, ein neues Leben zu führen. Wäre ich wirklich tot, wäre das nicht mehr möglich. Aber weil ein anderer für mich starb, gilt sein Tod für mich und ich darf noch am Leben bleiben. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem, das heißt im Gesetz, starben, in dem wir festgehalten wurden. Aber jetzt sind wir nicht mehr festgehalten vom Gesetz. Und so, weil wir frei sind, sollten wir dennoch, können wir hinzufügen, leibeigenen Dienst tun, denn wir sind Eigentum von jemandem, vom Auferstandenen. Wir sind ihm unterstellt. Paulus sprach von der Frau, die dem Manne unterstellt ist. Sie gehört ihm, ist ihm verpflichtet. Und so sind wir unserem neuen Ehemann verpflichtet, unterstellt, seine Leibeigenen. Und wir sollten ihm dienen, für ihn da sein, für niemand anderen. So sollten wir leibeigenen Dienst tun im Neuen. Eine kurze Erklärung an dieser Stelle zum Genitiv, zum Westfall. Der Westfall kann problematisch sein, nicht nur im Grundtext, sondern auch in unserer deutschen Bibel, weil er hier und da auch im Deutschen mit Genitiv übersetzt wird. Das ist nicht verkehrt notwendigerweise. Nur soll der Übersetzer, und das dürfte in den meisten Fällen der Fall sein, sonst ist er ein unfähiger Übersetzer, der Übersetzer aus dem Griechischen muss wissen, dass der Genitiv sehr weite Anwendung hat, sehr breite Anwendung, viel breiter als im Deutschen. Der Genitiv kann, der Westfall, kann als Wenfall gebraucht werden, als Akkusativ. Er kann als Identität, also im apostrophischen Sinn gebraucht werden. Dies ist das. Oder im Deutschen mit das heißt zum Ausdruck gebracht. Dies, das heißt das. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten oder Gebrauchsweisen des Genitiv. An dieser Stelle dürften wir Parallelität oder Apostroph haben. Das heißt, wir übersetzen mit einem Komma im Deutschen. Folgende Weise, so sollten wir leibeigenen Dienst tun im Neuen, im Geist. Oder noch deutlicher, im Neuen, das heißt im Geiste. Das Erste ist das Zweite ist das Erste. Das ist ein Sinn des griechischen Genitivs und den hätten wir hier wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, was Paulus hier meint. Das Neue ist der Heilige Geist. Und in diesem Neuen, das heißt im Geiste, sollten wir leibeigenen Dienst tun für Jesus. Eine sehr deutliche, ganz kurze, prägnante Aussage über unsere Beziehung zu Jesus Christus. Er ist unser Herr, wir sind sein Eigentum, wir haben ihm zu dienen. Das tun wir und können wir tun im Geiste und das ist ein neues Leben. Eine ganze Menge ausgesagt, nicht wahr? So sollten wir Leibeigendienst tun im Neuen, das heißt im Geiste. Und nicht, jetzt kommt Verbot, nicht im Älteren, in dem Vorangegangenen, als das Gesetz noch herrschte, es ist ja nicht das Allerälteste, vor dem war noch etwas anderes, aber es ist das Ältere in der Geschichte Gottes, das Gesetz, nicht im Gesetz, das heißt im Geschriebenen. Ich weiß nicht, warum man mit Buchstabe übersetzt, das ist eigentlich nicht die Übersetzung des griechischen Wortes. Das griechische Wort kann für Buchstabe gebraucht werden, und das heißt nicht, dass es für Buchstabe gebraucht werden muss. Ja? Das ist ein Gebrauch. In diesem Fall geht es nicht um Buchstaben eines Alphabets, sondern es geht um etwas Geschriebenes. Wir haben ein sehr gutes deutsches Wort, das wir hier auch verwenden können. Vorschrift. Schrift. Es geht hier um ein Schreiben, das vorschreibt. Und das war das Gesetz, im älteren Vorschreiben Gottes für den Menschen. In dem sollten wir nicht mehr wohnen und dort dienen. Vorsicht, das Gesetz ist noch da, aber wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir wollen aufmerksam lesen, um genau zu wissen, was der Apostel sagt. So sollten wir leibeigenen Dienst tun im Neuen, im Geiste, welcher dem Geschriebenen an dieser Stelle gegenübersteht und nicht im Älteren, im Vorschrift, im Geschriebenen oder in der Vorschrift. Eine kurze Schlussbemerkung zu diesem ersten Teil, zu diesem ersten Abschnitt von Kapitel 7. Vers 6 Ende hat zwei Teile. Ich habe diesen Teil jetzt einige Male wiederholt gelesen. Dieser Teil, der zweite Teil von Vers 6, hat zwei Teile. Und der erste Teil, wir sollten leibeigenen Dienst tun, also das Gebot, dieses Gebot weist hin auf Kapitel 8, ist die Thematik von Kapitel 8. Dort wird er dieses Wort aufgreifen. Wir sollten im Neuen, das heißt im Heiligen Geist, Jesus Christus leibeigenen Dienst tun. Das wird er dort ausführlicher besprechen. Der zweite Teil von Ende Vers 6 bezieht sich auf den unmittelbar jetzt folgenden Abschnitt, Vers 7 und fernere Verse. Die Verse 7 bis 24 zeigen, was geschieht, wenn man doch tut, was Ende Vers 6 verbietet. Paulus verbietet hier etwas. Wir sollten nicht leibeigenen Dienst tun im Älteren, im Vorschreibenden. Das heißt, in den Alten, im Alten Vorschreibenden. Wenn das Verbotene doch getan wird, dann sehe die Folgen davon, 7 bis 24. Diesen Versen wollen wir uns jetzt zuwenden. Wir haben hier jetzt den zweiten Abschnitt zuerst, die Verse 7 bis Anfang Vers 14, in welchen Paulus seine Begegnung mit dem Gesetz beschreibt. Wann das geschah, wissen wir nicht, und es ist auch müßig, unerheblich zu wissen, wann das geschah. Der Ausleger, der sich nun mit diesem beschäftigt, der darf solche Recherchen anstellen, der darf sich fragen, aber für unsere Zwecke, um die Verse zu verstehen, und das ist jetzt unsere Absicht, ist es nicht allzu wesentlich. Es geht um die Sache selbst. Paulus beschreibt in Vergangenheitsform, dass er dem Gesetz begegnete und was dann geschah. Diese Erfahrung war sehr schmerzlich, aber dennoch sehr lehrreich, weil er ehrlich war. Gott konnte also in seinem Leben wirken. Und er wird beschreiben, was er aus seiner Erfahrung lernte. Zuerst haben wir in Vers 7 eine kurze Einführung. Allererst einleitende Fragen. 2. Was werden wir also sagen? Nicht was sollen wir sagen, sondern was werden wir sagen? Ist das Gesetz Sünde? Was gibt zu diesen Fragen Anlass? Wozu? Wie kommt es, dass Paulus diese Fragen stellt? Was werden wir also sagen? Was gibt es zu fragen? Ja, es gibt zu fragen, ist das Gesetz Sünde? Wieso erwartet Paulus diese Frage in Rom, wenn jemand die bisherigen Verse gehört hat? Vers 5. Noch einmal also. Als wir im Fleisch waren, wirkten der Sünden Leidenschaften, die durch das Gesetz aufkamen. Das Gesetz führt also zu Sünde und Tod. So hast du gesagt, Paulus. Also ist das Gesetz in deinen Augen sündig. Jetzt die Frage, ist das, was ich sagen wollte? Es stimmte, was ich sagte. Nur ist Sprache unvollkommen und sie ist allzu oft zweideutig. Man braucht die Sprache, um etwas deutlich zu machen, aber es gelingt nicht immer. Und da ist es nun wichtig, dass man zuerst den Grundsatz ausspricht. Im Kern, was will man gesagt haben, und dann in der Folge erklärt, was man damit meint. Und das tut Paulus. Also, ist das Gesetz Sünde? Die Antwort auf diese zwei Fragen haben wir im zweiten Teil der ersten Hälfte dieses Verses. Das sei ferne. Nie und nimmer. Kommt nicht in Frage. Das soll klar sein. Ich respektiere das Gesetz Moses. Das Gesetz ist nicht Sünde. Das ist nicht, was ich damit sagen wollte. Es ist anders. Jetzt kommt die Erklärung. Die Antwort auf die Frage, ist das Gesetz Sünde? Es ist anders. Die Sünde kannte ich nicht, denn durchs Gesetz. Das ist es, was ich in Vers 5 sagen wollte. Durch das Gesetz kommt Sünde, weil das Gesetz mich offenbar macht. Es zeigt, wer ich bin. Das wird er in der Folge jetzt deutlich machen. Ende Vers 7, im zweiten Teil von Vers 7, bis zum Anfang von Vers 10, bespricht er nun seine Begegnung mit dem letzten der 10 Gebote. Das wird hier zitiert. Und dieses letzte Gebot ist die allerstrengste Prüfung des ersten Gebotes. Jetzt sollte man vielleicht ein wenig ausholen. Das erste Gebot ist die Mitte der Forderung Gottes in der ganzen Heiligen Schrift. Von Eden bis zum Paradies. Das erste Gebot hat zwei Formulierungen. Eine verneinende zuallererst, 2. Mose 20. Und eine bejahende, die wir in 5. Mose haben. Die zwei sind zwei Formulierungen desselben Gebotes. Wird Jesus nach diesem Gebot gefragt, zitiert er nicht aus 2. Mose, sondern aus 5. Mose. Er zitiert die bejahende Form. Aber sie sind eins und dasselbe. Ob
Jemand, der nun ein Ehepaar eine Trauung vollzieht, die Frage oder dem Brautpaar nahelegt, er spricht nun zum Mann und sagt, zum jungen Mann und sagt, du hast jetzt diese Frau zur Ehefrau angenommen, ich lege dir nahe, keine andere Frau nun neben ihr zu haben. Ob er dieses sagt oder es anders ausdrückt, du wirst jetzt dein ganzes Leben lang, solange deine Frau lebt, diese Frau zu lieben haben, als deine Ehefrau widme ich ihr ganz. Ist da ein Unterschied in diesen zwei? Nein. Das eine ist verneinend, das andere ist bejahend. Ob Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, oder du sollst mich von ganzem Herzen lieben und nur mich als Gott haben, ist dasselbe. Und dies ist das, was Gott von Adam und Eva erwartete. Das erwartet er vom Volk Israel, das erwartet er von uns als seinem Volk, neuen Volk. Das wird er immer bis in alle Ewigkeit erwarten, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Das Evangelium macht es wieder möglich, dieses Gebot auszuführen. Kapitel 8, Vers 4. Aber dazu kommen wir noch, so der Herr will. Also, er beschreibt, und jetzt noch einmal, Entschuldigung, das erste Gebot ist das grundsätzliche Gebot. Jetzt haben wir mehrere Texte, die diese Grundforderung Gottes an den Menschen erklären bzw. deutlich machen. Was heißt es, Gott zu lieben? Der erste Text sind die Gebote 2 bis 10. Diese Gebote zeigen, was es heißt, das erste Gebot zu erfüllen. Die Gebote 2 bis 9 sind eine Art Kontrolle. Das Gebot 10 ist die strengste Kontrolle. Bei den Geboten 2 bis 9 kann ein anderer mir gleichsam ins Leben hineinschauen und feststellen, früher oder später, ob ich Gebot 1 eingehalten habe. Aber wer will beim 10. Gebot wissen, ob ich es eingehalten habe oder nicht? Ich kann nicht in ihr Herz hineinschauen und sie können nicht in mein Herz hineinschauen. Lass dich nicht gelüsten. Ich schaue mich um. Sie wissen nicht, was ich denke. Sie vermuten es vielleicht. Es kann sein, dass ich dabei ein Auto ertappe oder meine Augen sehen ein Auto. Ja, das möchte ich haben, ja. Es kann eine Frau sein, es kann etwas anderes sein, ja. Niemand sieht, was ich denke. Es kann sein, dass ich total Nein sage zu dem, was ich sehe. Ich sehe das überhaupt nicht, was ich sehe. Ich denke an etwas ganz anderes, ja. Kann sein. Beim letzten Gebot kann niemand mir ins Herz schauen. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist und sich vor Gott gestellt weiß und wiederholt die Worte Hagars, du Gott siehst mich, dann wird man bloßgestellt. Und das erlebt Paulus. Ja. Dann wird man bloßgestellt. Das letzte Gebot ist die allerstrengste Prüfung des ersten Gebotes. Dann kommt natürlich, um das Begonnene weiterzuführen kurz, der nächste Abschnitt der Erklärung des ersten Gebotes ist der Rest der 5 Bücher Mose. Die wurden im Gesamten die Tora, die Weisung Gottes genannt. Der Rest der 5 Bücher Mose expliziert oder erklärt das erste Gebot in 2. Mose 20. Was dann folgt aus dem Alten Testament, im Alten Testament, Josua in unserer Bibel bis Maleachi, das ist eine weitere Etappe oder ein weiterer Text zur Erklärung des allerersten Gebotes. So kann also das ganze Alte Testament Torah oder Weisung genannt werden. Das Neue Testament setzt die Erklärung fort, auf eine andere Art und Weise. Aber die ganze Schrift ist auch Tora oder Gesetz oder Weisung. Man merke sich entsprechende Stellen im Neuen Testament, wo Evangelium Gesetz genannt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück. Vers 7 Ende. Wir lesen Vers 7 Ende. Denn auch der Lust wäre ich mir nicht bewusst gewesen, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, und nun übersetze ich genau, so wie das Griechische das Hebräische übersetzt. Und wir haben meines Erachtens hier einen Wink, wie man übersetzt. Und Sie werden vielleicht überrascht sein, dass das Griechische anders übersetzt, als wir denken. Wie steht es hier eigentlich geschrieben im griechischen Grundtext in Römer Kapitel 7, Vers 7? Auch der Lust wäre ich mir nicht bewusst gewesen, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du wirst dich nicht gelüsten lassen. Die letzten Worte stehen nicht im Imperativ, sondern im Futur, im Indikativ Futur. Und das ist ein Hinweis auf die Art und Weise, wie wir zu übersetzen haben. Ja? Der deutsche Übersetzer übersetzt nicht genau. Nicht nach dem Modus des Heiligen Geistes, der Paulus leitete, als er 2. Mose 20 übersetzte. Das heißt, der Futurindikativ wird wohl im Sinne eines Imperativs gebraucht, aber das legitimiert noch nicht den Gebrauch eines Imperativs in der Übersetzung. Immerhin haben wir auch im Deutschen diesen Gebrauch des Futurindikativ. Nämlich, hier wird nicht geraucht. Hier wird so und so gemacht. Da weiß jeder, was gemeint ist. In unserem Hause, sagt ein Vater zu seinen Kindern am Tisch, wird nicht so gesprochen. Die Janssens machen das nicht und so weiter und so weiter. Ja? Alles indikativ, aber vom Kind sehr deutlich als Imperativ aufgefasst. Und so spricht Gott zu Israel. Und übrigens, in diesem Indikativ Futur liegt die Kraft. Du wirst das nicht tun müssen. Ja, wunderbar, wunderbar.